Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, ich freue mich richtig, wieder mal bei euch zu sein. Es ist schon eine Weile her, dass ich hier war, aber ich war schon ein paar Mal hier, von daher viele von euch kennen mich. Aber ja, mein Name wurde schon gesagt, Manuel, ich stelle mich nochmal kurz vor. Bin verheiratet, wir haben 4 Kinder. Und morgen haben wir Hochzeitstag, 24 Jahre. Also von daher, echt schön. Ja, das war ein steiler Einstieg. Ich hoffe nicht, dass die Predigt, die Wundertüte euch jetzt enttäuscht heute. Ich gebe mir Mühe, aber wie Miri gesagt hat, ich bin echt schon lang mit Gott unterwegs. Aber das heißt nicht, dass in meinem Leben alles glatt läuft. Also ich habe schon auch manche Herausforderungen in meinem Leben gehabt. Von daher wächst man immer im Leben, auch im Glaube. Und von daher, wenn ich euch jetzt heute mit euch einen Text angucke, dann hoffe ich, dass die Bibel zu euch spricht, dass der Heilige Geist zu euch spricht. Mehr vielleicht wie das, was ich euch sage, sondern dass wirklich, ja, das Wort Gottes zu euch spricht, weil das ist wirklich scharf und ist stark. Und heute lade ich euch ein, dass wir gemeinsam einen Text lesen. Und zwar ist der im Matthäus-Evangelium. Matthäus Kapitel 4. Ich habe es hier, genau. Und zwar ist es die Versuchungsgeschichte von Jesus. Ich lese uns gerade mal. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste. Vielleicht gleich zu Beginn, was meint mit danach? Also es gibt ein davor. Also die Geschichte da davor ist die Geschichte, wo Jesus sich von Johannes taufen hat lassen. Also Jesus hat sich von Johannes taufen lassen und dann lesen wir da in den Versen davor, dass der Himmel sich geöffnet hat und dass Gott gesprochen hat und gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Also die Geschichte geht darum, dass Jesus in die Wüste geführt wird und in der Wüste kommen ihm die Versuchungen. Aber eines ist ganz wichtig, bevor er in die Wüste geführt wird, hat er einen Zuspruch und zwar den Zuspruch von Gott. Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Und ich glaube, so ist es auch heute. Manchmal führt uns Gott in Wüsten. Wir haben Wüstenerfahrungen in unserem Leben. Dinge, wo wir versucht werden, Dinge, wo wir herausgefordert werden, wo wir vielleicht in eine Lebenskrise kommen, Dinge, die nicht so leicht zu meistern sind. Aber davor steht immer ein Zuspruch. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Freude. Ich fand es so schön, wenn man bei euch in die Gottesdiensträume reinkommt, da wird man ja richtig toll begrüßt mit den Schildern. Schön, dass du da bist. Das hat mich echt berührt. Ich fand es richtig toll. Und genau so geht eigentlich Gott mit uns um. Er freut sich, dass es dich gibt. Er hat Freude an dir. Und wir haben es auch in den Liedern gerade gesungen, dass wir einen guten Vater haben, der uns liebt. Und ich glaube, das ist die Basis. Bevor wir jetzt in die Versuchungsgeschichte reingehen, müssen wir uns bewusst sein, wir sind geliebt. Und Jesus, er war sich dessen bewusst. Er war in ganz tiefer, inniger Beziehung zu seinem Papa, zu seinem Vater. Und weil er das hatte, weil er diesen Ankerpunkt hatte, deshalb konnte er in die Wüste gehen. Und das ist schon mal ganz wichtig, dass wir uns das wirklich bewusst sind. Und manchmal ist es so, gerade mit der Liebe von Gott, das wissen wir im Kopf. Im Kopf wissen wir, ja, Jesus hat mich lieb. Aber die Frage ist, wissen wir es wirklich auch tief in unserem Herz? Ist das nur ein Kopfwissen oder ist es wirklich auch ein Erfahrungs- und ein Begegnungswissen? Ich weiß nicht, was für eine Einstellung du zu Gott hast, was Gott dir bedeutet. Weißt du, dass wir einen zutiefst liebenden Gott haben? Wir haben einen zutiefst liebenden Gott. Die erste Frage, die Gott in der Bibel stellt, ist: Adam, Mensch, wo bist du? Wir haben einen Gott, der uns sucht, der fragt: Mensch, wo bist du? Wir haben einen Gott im Alten Testament, der uns so liebevoll beschrieben wird, der Mose trifft und sagt: Ey Mose, ich sehe die Schreie meines Volkes. Ich sehe, dass mein Volk in Not ist. Ich weiß, dass die versklavt sind. Und ich berufe dich, dass du dieses Volk rausführst aus der Sklaverei. Wir haben einen zutiefst liebenden Gott, der unsere Not sieht, der unsere Ängste sieht und der uns liebt. Das wäre jetzt meine erste Frage an dich. Bist du dir dieser Liebe bewusst? Jesus liebt dich. Und was ganz interessant ist, dieser Zuspruch von Gott zu Jesus, der kommt am Anfang seines Wirkens. Also nachdem Jesus sich taufen hat lassen, erst dann hat er eigentlich seine Wirkungsgeschichte gestartet. Das heißt, man muss nicht schon irgendwie was geleistet haben oder ein besonders frommer, guter Christ sein, ein Mensch, der sich genau nach den Geboten richtet oder gewisse fromme Leistungen erbringt oder so und so oft betet. Nein, Gottes Zuspruch ist von Anfang an da und sagt: Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Ich liebe dich. Lass es mal auf dich wirken. Jesus sagt heute Morgen zu dir, und wenn du das von der Predigt mitnimmst, dann reicht es eigentlich schon. Jesus sagt zu dir: Ich liebe dich. Du musst nichts bringen. Ich habe dich erschaffen. Ich liebe dich so, wie du bist. Ohne Vorbedingung, ohne alles. Und so wie Gott mit Jesus umgeht, ist ja oft auch ein Beispiel, wie er mit uns umgeht. Und Jesus und sein Vater, das lesen wir ganz oft, die waren eins. Die waren eins, die waren in ganz inniger Beziehung. Und genauso möchte Gott mit dir in Beziehung sein, weil er dich liebt. Jetzt ist es im Kopf, aber wie kommt es ins Herz? Ich kann euch da kein Rezept geben, weil ich glaube, das ist bei jedem Mensch anders. Aber ich mache dir Mut, dass du dich immer wieder auf den Weg machst und betest: Gott, bitte begegne mir. Zeig mir in meinem Herz, dass du mich liebst. Weil das wird dein Leben verändern. Ich kann es nur aus meinem eigenen Leben euch erzählen. Und zwar, wie ihr schon mitbekommen habt, ich bin eigentlich schon ganz lang Christ, aber es gab dann auch Phasen, wo es schwieriger war und wo ich dann an mir selber gezweifelt habe. Und dann habe ich gebetet: Gott, ich brauche einen Zuspruch von dir. Ich brauche irgendwie was, dass du mich irgendwie in den Arm nimmst. Und dann habe ich Dinge in der Seelsorge analysiert und dann ist mir so bewusst worden: Ja, mein Vater, der war jetzt nicht so der Nähe-Kuschelbär und ich bin das eher so, ich brauche körperlichen Kontakt und das tut mir gut. Und da war wie so eine Wunde in meiner Seele. Ich habe mich manchmal gesehen, dass mein Papa mich einfach mal in den Arm nimmt. Und diese Sache habe ich eigentlich wie so auf Gott übertragen. Und ich wusste schon kognitiv, Gott hat mich lieb, aber so dieses Umarmen, nach dem habe ich mich richtig gesehen. Und jetzt frage ich, ja, wie kann ein Gott umarmen? Ja, das wusste ich auch nicht, wie das geht. Aber er hat mich umarmt. Ich sage euch mal, wie. Und zwar, ich war auf einem Wochenende und da waren lauter Menschen, die praktisch sich so ausrüsten lassen wollten. Das war im Schwarzwald. Und auf jeden Fall war das wirklich gut. Da gab es tolle Inputs, gab es Seelsorgeeinheiten und so. Es hat richtig gut getan. Und dann haben wir da als Gruppe, ich habe die anderen Menschen alle gar nicht gekannt, haben wir einen gemeinsamen Gottesdienst gefeiert. Und in diesem Gottesdienst haben wir das Abendmahl gemeinsam gefeiert. Und dann war da so eine Atmosphäre, wo ich sage: Ey Gott, ich liebe dich und du siehst meine Sehnsucht, dass ich wirklich von dir eine Umarmung brauche. Und als ich das gebetet habe, kam ein wildfremder Mann, den ich nicht kannte, kam auf mich zu und hat mich einfach umarmt. Und das war für mich so: Wow, da ist sowas so viel tiefer gerückt, wo ich wusste, hey, das ist jetzt Gott. Und erst hinterher habe ich dann erfahren, dass dieser Mann, der mich umarmt hat, der hatte einige Zeit zuvor seinen Sohn beim Unfall verloren. Und für ihn war das eigentlich genauso Begegnung, weil hätte mein Vater sein können. Und dann war das so eine Begegnung der Herzen. Er hat mich umarmt und hat mich als seinen Sohn gesehen. Und es war so ein heiliger Moment in meinem Leben. Und der hat total viel verändert. Und ich sage jetzt nicht, dass es bei euch genau diesen Moment gibt, aber ich möchte euch Mut machen. Wir haben einen guten Gott, einen Gott, der gerne gibt. Streck dich danach aus und sag: Gott, ich habe die Sehnsucht. Ich brauche das und das. Und das kann bei dir was ganz anderes sein. Aber ich mach dir Mut. Glaub daran, dass Gott auch heute noch wirken kann. Und eine Umarmung ist jetzt nichts mega Übernatürliches. Aber für mich war es was Übernatürliches. Und deshalb dieser Zuspruch, der gilt dir. Du bist ein geliebtes Kind von deinem Vater im Himmel. Und mit diesem Anker, wenn wir diesen Anker mal haben, dann führt uns Gott vielleicht manchmal auch in die Wüste. Das gehört auch zum Leben dazu. Im Leben läuft nicht alles glatt. Und jetzt lesen wir weiter. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Teufel zu ihm und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Wenn du Gottes Sohn bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist echt eine krasse Situation. Jesus hat 40 Tage nichts gegessen. Und ich glaube, nach 40 Tagen nicht essen, da hat man Hunger. Und da hat man einen Mangel. Und also wenn ich nach 40 Tagen wahrscheinlich so einen Stein in Brot verwandeln könnte, vielleicht würde ich es tun. Vielleicht lieber einen Zwiebelrostbraten oder so, aber... Nein, ich glaube, ich würde das tun. Jesus, er ist hier angegriffen worden in einer Situation, wo wirklich ein Mangel da ist. Aber weil dieser Zuspruch am Anfang stand, das ist mein geliebter Sohn, weil sich Jesus geliebt und geborgen gefühlt hat, weil er einen Anker des Ja Gottes hatte, hatte er hier dann die Kraft, Nein zu sagen. Und ich glaube, so dürfte es sein in unserem Leben. Gottes Ja steht über deinem Leben. Und dieses Ja gibt dir Kraft, in manche Situationen zu Dinge Nein zu sagen. Ich habe uns ein erstes Zitat, vielleicht können wir noch dieses erste Zitat. Die Flucht vor unserem Innern ist die Ursache von einer Reihe verschiedener Führungsprobleme. Und ich glaube, wir fliehen von unserem Innern, wenn Dinge nicht heil sind, wenn Dinge nicht vergeben sind, wenn wir nicht wissen, dass Gott mich liebt, dass ich bedingungslos geliebt bin, dann ist man als Mensch wie so auf der Flucht. Und wenn wir uns auf der Flucht befinden, dann leben wir nicht in der Tiefe, in dem Friede, den Gott uns geben möchte. Und deshalb möchte ich dir Mut machen: Flieh nicht vor deinem Innern, sondern stell dich dem, weil die Liebe Gottes, die ist da, die ist bedingungslos. Und du kannst nichts machen, dass Gott dich mehr liebt, und du kannst auch nichts machen, dass Gott dich weniger liebt. Er wird dich immer gleich lieben, aber hör auf, vor deinem Innern zu fliehen. Stell dich diesen Dingen und Gott wird dir begegnen. Da bin ich mir sicher. Vielleicht nicht immer so, wie man denkt, aber Gott hat Möglichkeiten, heute übernatürlich zu uns zu sprechen. Und Jesus, er wird hier versucht. Der Teufel fragt ihn: Wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du. Und ich habe mal überlegt, die Frage, wenn du Gottes Sohn bist, oder die Infragestellung, die kann ja in zwei Richtungen gehen. Kann entweder sein so, ja, bist du überhaupt Gottes Sohn? Ja, wenn du Gottes Sohn wärst, dann könntest du ja. Also die Frage, bist du's? Vielleicht kennst du das aus deinem Leben so, dass dich fragt, bin ich wirklich Christ? Bin ich würdig, ein Kind Gottes zu sein? Bin ich's? Oder müsste ich nicht das und das tun oder das und das sein oder das und das erreichen? So eine Frage, die uns der Teufel stellt, der unsere Kindschaft in Frage stellt. Wenn du Gottes Sohn wärst, bist du es überhaupt? Das wäre die eine Seite dieser Frage. Die andere Seite dieser Frage geht eigentlich genau ins andere Extrem. Ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du ja alles machen. Dann steht dir die Welt offen. Dann kann dich nichts halten, nichts bremsen. Dann bist niemand verantwortlich. Dann kannst du alles erreichen. Und dann kannst du die Macht selber in die Hand nehmen. Und zwischen den zwei Pole bewegt man sich. Und vielleicht in unterschiedliche Lebenssituationen auch unterschiedlich. Manchmal sind wir so in Frage gestellt. Ja, bin ich wirklich würdig? Kann ich das? Und manchmal, da sind wir vielleicht overpaced und denken, jawohl, die Welt steht offen und wir haben keine Rücksicht mehr auf Verluste und wir gehen ohne Rücksicht zu nehmen auf andere und auf Gott. Ich habe mir überlegt, wenn Jesus hier den Stein zu Brot gemacht hat, wo ist da eigentlich das Problem? Also er kann es, das wusste der Teufel aus, sonst hätte er das gar nicht zu ihm gefragt. Er kann es, aber was wäre das Problem? Also die Verwandlung an sich wäre ja eigentlich nicht das Problem. Ist ja nichts Böses oder so. Was ist das Problem? Das Problem ist eigentlich der Zeitpunkt. Weil wenn er es tut, weil es der Teufel sagt, dann ist es falsch. Er wartet auf Gott. Er weiß, dass Gott sein Versorger ist. Also die Versuchungsgeschichte hat eigentlich so drei Punkte. Und die erste Frage ist, wer versorgt mich? Wer versorgt mich? Kannst du gerade die eine Folie mit den drei Punkten machen? Wer versorgt mich, ist die erste Frage. Das ist die Frage nach dem Brot. Und Jesus, er hätte es wandeln können, aber er sagt, nein, ich mache mich abhängig von Gott. Gott ist mein Versorger. Und das ist jetzt die erste Frage an dich. Oder nee, die zweite heute. Die zweite. Wer ist dein Versorger? Glaubst du, dass Gott die Macht hat, dich zu versorgen? Und merkt ihr, wenn ihr die erste Frage beantwortet habt, wenn ihr wisst, ich bin ein geliebtes Kind von Gott, dann kann man die zweite Frage viel leichter beantworten. Aber wenn man die erste nicht geklärt hat, dann fällt man in der zweite vielleicht viel, viel eher. Weil dann muss man sich doch selber versorgen. Und dann macht man sich auf einmal Sorge, ja, reicht's, mein Hauskredit abzuzahlen? Reicht's, was ich tue? Reicht meine Ausbildung? Man stellt sich in Frage und denkt, reicht es, was ich tue? Und ruckzuck kommt man in so eine Gerechtigkeit oder in so eine Angst rein, wo man denkt, boah, es genügt nicht. Ich müsste mehr tun als Christ. Aber Jesus, er verwandelt diesen Stein nicht zu Brot. Er antwortet mit einem Bibelvers. Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Wow, Jesus, er argumentiert hier mit der Bibel. Das sind alles alttestamentliche Zitate, die Jesus hier bringt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, wenn man in so eine Krise kommt, wenn Gott oder das Leben oder der Teufel einen so in eine schwierige Situation bringt, dann kommt man manchmal schon ins Zweifeln und kriegt Ängste, hat Sorgen. Wie begegnen wir denen dann? Jesus, er macht es ganz praktisch. Er benutzt die Bibel. Und wenn du dir nicht bewusst bist, bin ich wirklich geliebt, dann lese mal Jesaja. Ich habe dich je und je geliebt. Aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. Es gibt zig Bibelstellen, die dir das nochmal sagen, die dir das nochmal zusprechen. Wenn in Krisensituationen kommst, dann nimm deine Bibel zur Hand und argumentier mit dem Wort Gottes. Das ist das Beste, was du machen kannst. Jesus, er nimmt die Bibel und argumentiert. Und er weiß, da ist eine Kraft drin. Lies die Psalme, bet die Psalme, da ist unheimlich Kraft. Aber um das zu machen, muss man sich Zeit nehmen. Beziehung zu Gott braucht Zeit. Und Gebet braucht Zeit. Bibellese braucht Zeit. Aber das sind die Dinge, die dich auch dann durch Krise hindurch tragen. Nutz dieses Bibel, nutz dieses Wort Gottes, um Anfeindungen und Infragestellungen in deinem Leben zu begegnen. Ich weiß nicht, was dich gerade in Frage stellt. Aber ich ermutige dich, nimm dir Zeit fürs Gebet, für die Beziehung zu Gott und geh ihm entgegen. Wie geht die Geschichte weiter? Vers 5. Darauf nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Und jetzt ist ganz interessant, jetzt argumentiert der Teufel auch mit der Bibel. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Und Jesus antwortet, die Schrift sagt aber auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Also, nach dem ersten Mal hat der Teufel kapiert, ja Mann, dieser Jesus, der argumentiert mit der Bibel, das kann ich auch. Ich argumentiere auch mit der Bibel. Ich nehme auch einen Bibelvers. Und deshalb nur die Bibel zu nehmen und zu argumentieren, das ist zu leicht. Da machen sich manche Christen zu leicht. Die sagen, in der Bibel steht aber. Und ich sage euch ganz ehrlich, man kann mit der Bibel alles begründen. Alles, was man will, findet man irgendwie in Bibelvers oder ganz viele Sachen. Deshalb, man muss die Bibel schon genauer lesen und auch den Gesamtzusammenhang lesen. Und Jesus, er antwortet ja auch wieder mit der Bibel und sagt, man soll Gott, den Herrn, nicht versuchen. Also was ich damit sagen möchte, mit der Bibel zu kommen und jedem irgendwie die Bibel über den Kopf zu schlagen und sagen, hier steht's aber, ich glaube, da kommen wir nicht durch. Sondern wir müssen die Bibel studieren und zwar in Beziehung mit Gott studieren, mit Hilfe vom Heiligen Geist. Und dann ringe und dann frage, hey, was sagt die Bibel jetzt für meine Situation? Und das kriegt man nicht so instant, sondern da braucht es wieder Zeit. Jesus, er war 40 Tage in der Wüste. Was hat er da gemacht? Ich bin mir sicher, er hat da viel gebetet. Er hat sich Zeit genommen mit seinem Vater im Himmel. Und auch das mache ich dir Mut. Wirklich starke Wurzeln im Glauben bekommst du, wenn du dir Zeit nimmst für Gott. Nicht, weil du es musst, sondern weil du eine Beziehung zu ihm lebst und aufbaust. Und das macht dann den Unterschied. Wenn wir in Beziehung zu Gott leben und wenn wir unsere Bibel kennen, dann können wir die richtigen Argumente bringen. Und ich mache euch Mut. Glaubt nicht jedem, der euch einen Bibelvers sagt oder irgendwie einen frommen Spruch, sondern fragt immer wieder euren Gott. Und natürlich in der Gemeinschaft findet man Dinge dann heraus und kann gemeinsam gehen. Aber die Bibel nur nehmen, um sich vorschnell seine Argumente zurechtzulegen, da macht man sich eigentlich schuldig gegenüber der Bibel. Sondern die Bibel wirklich so zu gebrauchen, wie sie Jesus hier gebraucht. Ich habe uns noch ein zweites Zitat. Seine Grenzen abzustecken, heißt den Teufel in seine Schranken zu weisen. Jesus, er weiß, hier sind Grenzen. Hier sind Grenzen. Ich sag nein. Ich sag nein. Er könnte hier ja von der Tempelzinne runterspringen und sagen, jawohl, alle sehen mich. Also Jesus führt ihn praktisch von der Wüste, wo eigentlich niemand ist, zum Tempel, wo das ganze Volk ist und sagt, du könntest da jetzt runterspringen. Und Jesus sagt aber nein. Warum? Weil er seine Grenze absteckt. Und Grenze kann man immer dann abstecken, wenn man sich seines Zentrums bewusst ist. Deshalb, du bist das geliebte Kind. Das ist das Zentrum. An dem darfst du dein Leben fest ankommen. Und dann kommen Anforderungen, Fragen. Und zu denen darfst du Nein sagen. Zu manchen müssen wir sogar Nein sagen. Jesus, er sagt zu diesem Bibelzitat vom Satan, sagt er, nein, das ist falsch. Nein. Und es ist genauso, Nein sagen gehört zum Christsein. Das wusste ich lange nicht. Ich habe immer gedacht, als Christ muss ich dem helfen, muss ich den machen, muss ich das noch besuchen, muss ich in die Gemeinde einbringen, das und das und das. Aber Christsein heißt, Nein zu sagen. Und manchmal sogar Nein zu frommen Dingen, Nein zu Anforderungen, die uns die Gemeinde stellt. Christsein heißt, ich darf Nein sage. Nur wer Nein sagen darf, kann auch mit vollem Herzen Ja sagen. Sonst werden wir gelebt, sonst machen wir Dinge, die vielleicht Gott gar nicht will. Und das ist das Zweite. Im Zweiten geht es eigentlich ums Tun. In der ersten Versuchung hier geht es, wer versorgt mich, ist die Frage. Und die zweite Versuchung ist, was soll ich tun? Beziehungsweise, was soll ich nicht tun? Und Jesus, er wusste genau, was er nicht tun soll. Und indem er Nein sagt und seine Grenze absteckt, verfrachtet er den Teufel in seine Schranken. Und es tut mir leid, aber ich glaube, das machen wir in unserer evangelikalen, frommen Gemeindelandschaft manchmal falsch. Wir freuen uns an jedem, der sich in die Gemeinde einbringt. Du kannst das noch machen, kannst das noch machen, das noch machen und das. Und irgendwann, die, wo immer Ja sage, die ins ganze Geschäft. Und wir brauchen es ja auch. Aber ich glaube, wir müssen auch lernen, mündig zu sein und sagen, wir dürfen zu Dingen Nein sagen. Und ich weiß, das fällt schwer, weil wir brauchen in der Gemeinde jeden, der sich einbringt. Und das, ich möchte auch niemanden davon abbringen, aber ich möchte dich ermutigen und sagen, es gibt vielleicht auch Dinge in der Gemeinde, wo du Nein sagen darfst und wo man vielleicht einen Gemeindezweig mal auch sterben lassen muss, wo man sagt, dann geht's halt nicht. Das heißt ja nicht, dass man gar nichts macht oder so, aber ich möchte dir heute zusprechen und ich habe die Predigt da in unserer Gemeinde gehalten und ich habe jeden gern, der sich bei uns einbringt, aber ich möchte auch euch zusprechen, ihr dürft Nein sagen. Es ist erlaubt. Jesus hat auch Nein zu Dingen gesagt. Es geht nicht darum, dass wir viel tun, sondern es geht darum, dass wir das Richtige tun. Und das Richtige findet man eigentlich nur heraus, wenn wir in tiefer Gemeinschaft mit dem Vater sind. Jesus wusste, was das Richtige ist, weil er ganz eng mit dem Vater verbunden war. Und deshalb hat er ja Nein gesagt. Ich lese weiter in Vers 8. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagte er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Scher dich fort hier, Satan, sagt Jesus zu ihm. Denn die Schrift sagt, und argumentiert er wieder mit der Bibel, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Das ist die dritte Frage. Also die erste Frage von der Versuchung ist, wer versorgt mich? Die zweite Frage ist im Prinzip, was soll ich tun? Und die dritte Frage ist, wen bete ich an? Und es wäre auch die Frage an dich, wen oder was betest du in deinem Leben an? Was ist Anbetung? Anbetung ist eigentlich das, was ich wichtiger mache als Gott. In der Regel bete ich die Dinge an, mit denen ich viel Zeit verbringe, viel Gedanken mir mache, die mir wichtig sind. Wen oder was betest du an? Sind es deine Finanzen? Sehe ich, dass du immer mal wieder auf deinen Kontostand guckst und sagst, jawohl, so habe ich Sicherheit. Und das bete ich an. Oder es können vielleicht ganz fromme Dinge sein. Meine Anerkennung in der Gemeinde, die tut mir so gut und die brauche ich. Und eigentlich predige ich gar nicht, um Gott die Ehre zu geben, sondern eigentlich, dass die Leute hinterher mir Applaus geben. was bete ich an? Meine Ausbildung. Mann, ich bin top ausgebildet. Ich habe einen Doktor oder einen Master oder was weiß ich. Und das kann man niemand nehmen. Das bete ich an. Was betest du an? Vielleicht deinen Schrebergarten oder irgendwas. Es können ganz tausend verschiedene Dinge. Es können eine ganz gute Sache sein. Die Frage ist, was für Wertigkeit gebe ich diesen Dingen in meinem Leben? Und Jesus, er argumentiert hier ganz klar, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Und das mache ich dir auch Mut, dass du Jesus hier zum Vorbild nimmst und sagst, ja, ich möchte diesen Herrn anbeten. Ich möchte ihm die Nummer 1 zusprechen. Er ist das Zentrum. Und dann kann ich Nein sagen. Ein drittes Zitat habe ich noch. Jesus behält die Macht, indem er auf sie verzichtet. Dadurch hat er die Macht, anderen und Höheren frei zu dienen. Jesus, er verzichtet auf Macht. Er gibt Gott die Ehre. Am Kreuz wird ihm die gleiche Frage gestellt. Wenn du Gottes Sohn bist, wurde er gefragt, dann steig herab vom Kreuz. Das ist genauso, was der Teufel hier macht. Wenn du Gottes Sohn bist, dann. Und am Schluss von seinem Leben wird Jesus wirklich nochmal richtig auf die Probe gestellt. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab. Und spätestens, ich glaube, das war noch eine schlimmere Situation, wie nach 40 Tagen nichts essen in der Wüste, am Kreuz zu hängen, kurz vorm Krepieren. Und dann diese Frage, wenn du Gottes Sohn bist. Und dann vielleicht zu sagen, jawohl, ich hätte jetzt eigentlich die Macht. Ich könnte jetzt ja sagen, ich könnte runtersteigen und ich hätte die Macht. Ich könnte die Macht übernehmen. Aber Jesus übernimmt die Macht hier, indem er Nein sagt. Indem er nichts tut. Wir denken immer, wir müssen aktiv sein und machen. Jesus verzichtet und durch diesen Verzicht hat er die tatsächliche Macht. Und Macht gehört einfach einzig und allein Jesus. Und in der Offenbarung lesen wir dann auch von dieser Macht. Und die Macht wird uns immer wie zwei Beispiele gezeigt. Auf der einen Seite haben wir das Lamm, das gar nichts macht. Und auf der anderen Seite haben wir den Löwe, der wirklich die Power hat. Und beides steckt in diesem Jesus. Aber Jesus hat sich am Kreuz entschieden, das Lamm zu sein, sich schlachten zu lassen. Und dadurch wurde er erhöht zum Löwe. Und ich glaube, da können wir echt von Jesus lernen, zu sagen, in meinem Leben geht es nicht um Macht, sondern es geht darum, Gott anzubeten. Denn du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Und interessant ist jetzt am Ende, da verließ ihn der Teufel und Engel kamen und sorgten für Jesus. Und das finde ich auch schön. Guck mal, Jesus, er ist dem allem widerstanden, aber Gott hat ihn nicht losgelassen. Er hat ihn versorgt in der Wüste. Und nochmal zu Beginn, vielleicht bist du ja auch in der Wüste, gerade in deinem Leben. Dann möchte ich dir heute Morgen zusprechen, Gott versorgt dich. Genauso, wie er Jesus hier versorgt hat. Dieser Anker, du bist mein geliebtes Kind, das trägt dich auch durch Wüstenzeiten und Herausforderungen durch. Und dann darfst du auch erleben, wenn man es vielleicht nicht immer gleich kapiert, aber im Nachhinein versteht man es dann, weiß man, ja Gott, auch in den Wüstenzeiten hast du mich getragen, hast mich versorgt, und hast mir Mut gegeben. Und ich könnte euch auch von Wüstenzeiten in meinem Leben berichten, wo ich in der Zeit gedacht habe, boah Gott, das kann doch nicht sein. Und ich bin wirklich am Ende. Aber jetzt im Nachhinein sehe ich, ja, er war da. Und vielleicht kann ich auch nochmal durch dunkle Zeiten deines Lebens mal so Revue passieren lassen und sagen, Gott, wo warst du, als es so dunkel war? Und ich glaube, sagen zu können, du wirst rausfinden, wo er war. Und du wirst überrascht sein, wie gnädig und gut und treu er war, auch in der Versuchung unseres Lebens. Ich glaube, das war soweit der Text, den ich einfach euch mit hineinnehmen wollte. Und jetzt möchte ich euch gerne noch segnen. Ihr dürft gerne dazu aufstehen und bete, dass Gott euch wirklich durchträgt und führt. Jesus, ich danke dir so herzlich für die Gemeinde hier in Obersulm. Und ich danke dir, dass du die Gemeinde von Herzen liebst und dass sie deine Gemeinde ist. Und ich möchte bitten, dass du wirklich LifePoint segnest. Und du siehst auch, wo sie als Gemeinde Herausforderungen haben, wo sie immer wieder vielleicht auch versucht werden. Ich möchte bitte, dass du sie als ganze Gemeinde segnest und durch die Versuchungen durchträgst und ihnen immer wieder zeigst, dass du sie versorgst. Und so segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.